Ryanair, das ist die Airline, die man entweder liebt oder hasst, die aber irgendwie jeder schon mal geflogen ist. Der Billigflieger ist bekannt für günstige Tickets und eine sehr direkte Art, Politik zu machen. In Deutschland kämpft die Airline gerade offen für niedrigere Standortkosten. Und im Gegenzug verspricht man, die Flotte hierzulande zu verdoppeln. Marco Leeds ist derjenige, der seit kurzem in Deutschland für Ryanair politisch kommuniziert. Head of Public Affairs Germany. Er ist also der Mann, der Ryanairs Anliegen in Berlin vertreten soll und das als Quereinsteiger aus einer anderen Branche. Wie das ist, für so eine polarisierende Airline zu lobbyieren, darüber wollen wir heute in den airliners.de Gedankenflügen sprechen. Viel Spaß.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von airliners.de.
Ja, Marco, schön, dass du da bist.
Schön, bei dir zu sein.
Wir reden heute über Ryanair, das ist eine wirklich polarisierende Airline. Ich glaube, dass viele da draußen auch was dazu sagen wollen in den Kommentaren. Und ich werde bestimmt gebasht dafür, dass ich so komische Fragen stelle und welche Fragen ich nicht stelle. Und dann wird wahrscheinlich kommen, Lufthansa ist viel besser und dann wird wahrscheinlich kommen, Ryanair ist viel besser und dann wird kommen, ich fliege nie mit Ryanair und dann wird kommen, ich fliege nie mit Lufthansa. Und die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, ne?
Ich glaube, dann werden wir heute noch beide gebasht. Ich meine, ich bin seit November dabei. Ja. Ich werde bestimmt auf deine Fragen auch seltsame Antworten vielleicht haben, wo der ein oder andere in den Kommentaren es bestimmt besser weiß. Ja?
Naja, nee. Nee, Marco, du bist herzlich willkommen in der Branche. Wo warst du denn vorher?
Ich war vorher im Bereich Kraftstoff unterwegs. Ich war bei einem Unternehmen, das heißt Neste. Finnischer Kraftstoffkonzern, die machen vor allem auch Biokerosin.
Ja, dafür sind sie in der Branche bekannt, ne? Für SAF, Sustainable Aviation Fuels, einer der, also meiner Wahrnehmung nach zumindest ein Vorreiter auch in dem Bereich. Ne?
Genau, der größte und die machen natürlich auch für die Straße Kraftstoff. Das heißt, ich habe mich nicht nur mit Luftfahrt, sondern auch so mit dem Verbrennungsmotor, erneuerbare Kraftstoffe, insgesamt Transformation der Mobilität beschäftigt. Und das war auf jeden Fall ein spannendes Feld, auch polarisierend, ja, auch auf einer anderen, auf einer anderen Ebene. Aber man muss auch sagen, in meinem letzten Job war es eher so, dass meine Firma häufig mal mit Nestlé und Schokoriegeln und Evian-Wasser verwechselt wurde. Das ist mir mit Ryanair bisher noch gar nicht passiert, ja.
Ach so, willst du eigentlich ein Wasser haben?
Ich würde gerne eins nehmen, ja.
Kostet 3,50 €.
Ich hoffe, du nimmst Karte.
Na klar, ja, können wir problemlos machen. Habe ich hier in meinem Shopping-Card, warte mal. Nee, habe ich nicht. Komm, Spaß beiseite, aber du kriegst natürlich trotzdem Wasser.
Danke dir.
Aber gehört natürlich zu Ryanair dazu, ne?
Es gehört immer dazu. Es gehört auch dazu, bei uns wirklich nur mit Karte zu zahlen. Aber ich habe ein Tauschgeschäft für dich. Ich habe natürlich eure Challenge verfolgt.
Auf der ITB,
Auf der ITB.
Ja, geil. Es ist so ein tolles Video geworden. Es hat auch so viel Spaß gemacht. Für alle, die es noch nicht gesehen haben. Wir verlinken es hier oben. Guckt euch das an, es ist richtig geil geworden. Es hat unglaublich viel Arbeit gemacht, das zu schneiden, aber der Schnitt ist, glaube ich, richtig gut geworden. Also die Challenge war, Alex und ich, ne, Grüße von Alex, heute sitzt er ja nicht hier, wir mussten über die ITB-Rennen und Werbemittel schnorren, weil das ist so ein kleiner Insider auf der ITB. Früher war das ja keine Fachbesuchermesse, sondern da ging dann immer, ich glaube, Donnerstagmittag oder so die Tore auf und dann ergoss sich sozusagen alles in diese Messehallen und dann kamen die Leute mit. Also ich weiß, die hatten teilweise 3-4 so Einkaufswägelchen mit, nur um sozusagen die Giveaways abzugreifen. So, was kriege ich von Ryanair?
Was kriegst du? Also ihr hattet ja die Challenge Airline oder Airport?
Ja, ich war eigentlich Airport.
Du hast ja auch haushoch gewonnen.
Ich habe gewonnen, ja. Ach so, jetzt kommt noch für Alex hier was.
Nein, es ist der Middle Ground. Ne? Es ist nämlich nicht die Ryanair, es ist unser MRO, es ist die Ryanair Engineering.
Ryanair Engineering. Mensch, vielen herzlichen Dank. Also ich werde das natürlich mit Alex dann auch teilen. Ne? Wir haben hier ein schönes Notizbuch. Wir haben, ich glaube, das sind Gummibärchen, ne?
Oder was? Genau, ist? Genau.
Und noch ein Kugelschreiber. Darüber freut sich meine Tochter. Das sage ich dir jetzt schon. Ja, die ist ganz glücklich. Vielen herzlichen Dank. Mensch, guck mal, dafür kriegst du dann auch das Wasser umsonst.
Fantastisch. Perfekter Tausch.
Und ich habe leider jetzt aber auch keine Rubbelkarten oder sowas, die ich dir natürlich dann ansonsten auch verkaufen würde.
Holen wir nach.
Vielleicht Fun Fact, ich kaufe eigentlich immer so Rubbelkarten an Bord. Ne?
Finde ich gut, ist für einen guten Zweck.
Deswegen, ne? Also wirklich, mache ich wirklich. Ich habe aber noch kein Auto gewonnen. Noch nie was gewonnen.
Musst du noch mehr mit uns fliegen?
Ja, ich lasse das meistens auch meine Kinder aufrubbeln, weil dann, ich muss denen immer was mitbringen. Das ist noch so aus, also immer wenn ich fliege, muss ich meinen Kindern was mitbringen. Das kommt noch so aus dieser Zeit, als die ganz klein waren. Ich ja natürlich als Berliner sehr oft mit Air Berlin geflogen bin. Und die natürlich mein Herz dann verschenkt haben. Und dann, also vielleicht Fun Fact, bin ja dann noch nicht immer mit Air Berlin geflogen. Ne? Und dann hatte ich aber zu Hause so eine Schublade, wo ich so Air Berlin Herzen hatte. Und dann habe ich immer eine rausgemacht, hatten die auch so ein Air Berlin Herz bekommen. Sweet. Naja, so. Bei Ryanair jedenfalls bringe ich immer Rubellose mit.
Ja, Schokoherzen haben wir auch leider nicht. Da muss ich nochmal mit Michael sprechen drüber.
Ja, mach das mal. Nee, aber ich glaube, genug rumgeblödelt. Wobei, eine Blödelfrage habe ich durchaus noch. Also du warst vorher bei einem Mineralölkonzern, ne? Kann man so sagen, die natürlich jetzt auch nachhaltig machen. Und jetzt bist du bei der Ryanair. Und ich glaube, beides polarisiert. Was ist denn so, also so dein unmittelbares Umfeld? Was fanden die besser? Dass man bei einem Ölkonzern arbeitet oder bei Ryanair? Also finden die beides doof?
Also man muss schon sagen, in Deutschland vor allem war Neste eher als erneuerbarer Konzern unterwegs, obwohl tatsächlich ein Gros der Volumen Mineralöl sind. Die sind in Finnland der Mineralölversorger. Ja. Ja. Ryanair hat auf jeden Fall deutlich mehr polarisiert.
Wirklich,
Aber ich muss auch sagen, überraschend positiv. Ah. Also die Rückmeldungen, die wirklich kritisch negativ sind, ist wirklich der kleinste Teil und häufig auch jene, die so eine sehr prägende, vielleicht auch negative Erfahrung gemacht haben.
Ah, okay.
Bei den anderen, es ist oft dieses, ne, man ist als Student durch Europa geflogen für 19 Euro. Das war super, um Europa zu entdecken. Die Familien fliegen damit in Urlaub. Ich kriege aus der Politik überraschend positive Rückmeldungen.
Von den Politikern, ja?
Ja, ja, ja.
Die fliegen auch Ryanair.
Das ist so, weißt du, so wie früher hinter der vorgehaltenen Hand gesagt wurde, also manchmal gehe ich auch zu Aldi einkaufen. Ja? Und
mit dem Bentley.
Mit dem Bentley, ja. Da sind wir ja, haben wir uns ja als Gesellschaft weiterentwickelt. Und mir wird dann auch offen gesagt, also ja klar, mit ihnen fliegen wir auch in Urlaub.
Naja, ja.
Also von daher eher positiv. Ich hatte gedacht, es polarisiert mehr.
Ja, ja, okay. Ja, dann kann man also eigentlich sagen, du bist sozusagen ja der Lobbyist von Ryanair hier in Deutschland, ne?
Absolut. Problemlöser. Ja. Ja, mein Job gibt es immer dann, wenn es Probleme gibt.
Ja, Deutschland hat Probleme, ne? Also beim Luftverkehr auf alle Fälle. Und da ist dann halt eine Airline wie Ryanair natürlich auch von betroffen. Weil, also ihr seht euch ja als europäische Airline, ne? Als paneuropäische Airline. Ich sehe euch durchaus auch als deutsche Airline, kann ich vielleicht an der Stelle mal sagen. Einfach mit, wie viele Flugzeuge habt ihr hier gebased?
30.
30, ne? In Deutschland. Also das ist schon groß, auch für Ryanair-Verhältnisse, glaube ich, ein wichtiger Markt. Ne?
Absolut. Also Deutschland ist ein wichtiger Markt. Vor Covid waren es noch über 50 Flugzeuge, die wir gebased hatten. Das zeigt nochmal, wie es jetzt runtergegangen ist. Deutschland ist ein potenzieller Wachstumsmarkt. Auch deswegen gibt es meinen Job. Wir haben ja auch Commitments in Deutschland. Wir haben Hangare, wir haben eine Ryanair Engineering, wir haben Jobs. Aber aktuell ist so ein bisschen der Deckel auf dem Wachstum und daran sind vor allem die Rahmenbedingungen schuld.
Gut, und in dem Job sozusagen ist deine Arbeit mit ja, den Leuten ja auch hier zu sprechen, die ja, die Rahmenbedingungen schaffen, ne? Also mit den Politikern, mit den Staatssekretären und so weiter.
Ja, absolut. Also vor allem ist der erste Schritt viel Aufklärung. Ja, viel erstmal erklären. Ich merke auch immer wieder im Dialog, dass gar nicht bekannt ist, wie groß die Ryanair ist. Also, dass wir 643 Flugzeuge haben, dass wir 300 Flugzeuge im Zulauf haben, dass wir mit weitem, weitem Abstand größte Airline Europas sind, was die Passagierzahlen angeht. Man merkt das immer im Gespräch, wie sich dann so ein bisschen die Augen öffnen und so ein Aha-Moment kommt. Und da noch verstanden wird, was eigentlich das Potenzial ist, das wir nach Deutschland bringen können.
Also ihr habt jetzt gerade eben nochmal nachgelegt, aber ihr habt der Regierung ja schon vor längerer Zeit ein Angebot unterbreitet. Ne? Das kommt natürlich mit bestimmten Bedingungen. Ne? Also vielleicht kannst du einfach nochmal das Angebot jetzt wiederholen und nochmal sagen, was eigentlich dann ja passieren muss, damit ihr das umsetzt.
Ja. Wir haben ein Angebot. Ich sage immer, wir sind gerade in der Angebotsphase. Ne? Das ist so ein bisschen so ein positiver Spin, den wir gerade haben in Deutschland und auch sagen, was geht? Was können wir nach Deutschland liefern? Das ganze Thema Wachstum, Wirtschaft ist ein Riesenthema und da können wir unseren Beitrag leisten. Und der Beitrag lautet 2030 30 weitere Maschinen, also von 30 auf 60, Verdopplung der Flotte, plus von den Passagierzahlen 17 auf 36 hoch, quasi auch eine Verdopplung. Das sind 1000 weitere direkte Jobs, da hängt ja dann ein ganzer Rattenschwanz an indirekten und induzierten Jobs mit dran. Und das ist unser Angebot. Ja.
Und was muss die Regierung dafür machen?
Wir gucken uns natürlich an, wo geht unser Angebot hin? Ich habe das schon erwähnt, wir haben diese 300 Flugzeuge im Zulauf, ne, und die Kapazität geht dahin, wo der Markt am wettbewerbsfähigsten ist.
Hm. Ja, und wir wenn man ganz Europa betrachtet.
Wenn man ganz Europa betrachtet, ja. Und da sehen wir auch, ne, wir fliegen ja auch Domestic in Italien oder in Spanien. Und wenn wir sehen, dass das funktioniert besser, dann gehen da die Maschinen. Aber wir sehen auch, die Maschinen, diese Kapazität kann nach Deutschland gehen. Aber nur, wenn die Rahmenbedingungen passen. Was meinen wir mit Rahmenbedingungen? Erstens, ganz klar, scrap the tax. Hm. Die Luftverkehrssteuer muss weg. Hm. Ja, das ist das Nummer eins. Die wird jetzt gesenkt. Aus unserer Sicht reicht das nicht. Es ist ein erster Schritt, es ist ein Signal. Wir sind in Vorleistung, aber es reicht bei weitem nicht. Der zweite große Cost-Item, das wir haben, ist die Luftsicherheitsgebühr. Ja, die geht bei einigen Flughäfen auf bis zu 15 Euro. Hm. Das ist
gerade nochmal erhöht, ne? Früher war es 10 Euro.
Genau, früher waren es 10, davor waren es mal 5.
Ja. Es kostet ja sogar in der Realität an manchen Flughäfen sogar noch mehr. Das übernimmt dann der Staat, muss man vielleicht an der Stelle sagen. Also alles, was bis zu diesem Deckel geht, ne? Genau. Übernimmt der, oder alles, was über diesen Deckel hinausgeht, übernimmt der Staat. Aber an einigen Flughäfen ist es weniger, an anderen Flughäfen ist es sogar mehr. Und der Deckel wurde aber gerade erhöht von 10 auf 15 Euro, also fallen jetzt ja sozusagen ja andere Kosten an.
Und wir sehen, die Flughäfen arbeiten auch dran, das runterzukriegen. Also wir haben Flughäfen, die sozusagen die Sicherheitsüberprüfung jetzt selber übernehmen. Das senkt auch sukzessive die Kosten.
Berlin zum Beispiel. 50 Cent oder so weniger
geworden, ja. Genau, das ist so eine Verbesserung, die da kommt. Aber da gucken wir als europäische Airline auch ins Ausland. Ja? Und wenn ich irgendwie in Madrid oder Lissabon um die 2 Euro zahle, dann ist das ein riesiger Unterschied, ja, den ich im Wettbewerb zu den anderen Standorten habe.
Naja, und Ryanair guckt natürlich immer europäisch. Ne? Das muss man natürlich sehen. Und dann guckt man, wo es am günstigsten. Man könnte jetzt wahrscheinlich noch ewig über Luftsicherheitsgebühren auch sprechen. Ich weiß nicht, wollen wir einfach machen. Also ich find ganz interessant, dass früher hieß das ja Fummelfünfer, ne? Haben wir, glaube ich, schon mal gehabt hier im Podcast. Da war natürlich D-Mark gemeint, ne? Jetzt fordert ihr ja 2 Euro, das wäre ja ungefähr sozusagen.
Also vielleicht nicht ganz inflationsbereinigt, der Fummelfünfer, aber es ist mit Blick wieder auf Europa, ist es einfach ein realistischer Deckel. Ja? Und wir müssen auch gucken, warum zahlen denn eigentlich unsere Passagiere an den Flughäfen solche hoheitlichen Aufgaben, ne? Die wir eigentlich, wo man sagen würde, die zahlen wir als Steuerzahler ja schon eigentlich alle mit. Ja? Also bei der Bahn, die Bahneinsätze, die Bahnpolizei, da geht niemand durch den Zug irgendwie mit dem Klingelbeutel, dass jeder mal 2 Euro rein.
Naja, bei der Bahn ist es ja wirklich in der Tat so, dass es ja gar keine, ich sag mal, Zugsicherheit in dem Sinne gibt. Ne? Die Bundespolizei, die jetzt an Flughäfen patrouilliert, die bezahlen wir ja auch nicht. Das ist quasi hoheitlich, aber ich sag mal, es gibt halt einfach bei der Bahn niemand, der durchleuchtet in Deutschland. Und das ja, obwohl es irgendwie ja in der Bahn, aber das ist ein ganz anderes Thema, ja auch zu Messerstechereien kommt und. Es gab auch schon weltweit, ne, brauchst du gar nicht so weit durch, auch in Europa gab es ja auch schon Anschläge mit Bomben und sowas auf Züge. Da fragt man sich natürlich eigentlich schon, warum muss man da eigentlich nicht durch eine Security? Und wenn es da eine Security gäbe, wer würde das bezahlen? Also bei der Bahn, da möchte ich alles für wetten, würde die Politik das sicherlich so machen, dass das dann irgendwie aus dem Steuersäckle käme.
Ja, ich meine,
es gibt ja auch Länder, wo das wirklich so ist. Ne? Da musst du vor der Bahn, und vom Bahnsteig musst du quasi durch die Security.
Wenn du in Spanien in den Schnellzug einsteigst, wirst du durchgeleuchtet. Ne? Aber ich will gar nicht zu viel über die Bahn sprechen. Und was mir auch immer wichtig ist, auch nicht die Verkehrsmittel irgendwie gegeneinander auszuspielen. Nee,
natürlich nicht.
Aber der Punkt ist einfach die Verhältnismäßigkeit der Kosten, die ich habe, um die Passagiere ins Flugzeug zu bekommen. Und das ist ein nationales Sicherheitsthema.
Es gab mal vor einigen Jahren, das ist wirklich schon ewig her, ich glaube irgendwie so 90er Jahre, gab es ja sogar mal ein Gerichtsverfahren, was ich weiß gar nicht mehr wer. Ich meine, es wäre irgendwie die Lufthansa gewesen, aber korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn das nicht ist. Die haben bis zum Bundesverfassungsgericht geklagt, ob man diese Gebühren sozusagen den Airlines und damit quasi den Passagieren aufhalten sollte oder nicht. Die Airline hat natürlich gesagt, nee, warum? Ist nur, ne, so eigentlich wie du jetzt auch argumentierst, eine wörtliche Aufgabe. Und dann war aber sozusagen die Begründung des obersten Gerichtes, dass ja im Wesentlichen nur die Assets, also die Flugzeuge und eben die Passagiere schützt. Und deswegen müsste man das eben irgendwie auch dann direkt bezahlen. Nur war das natürlich eine andere Zeit, ne? Das war vor 9/11. Und da war, ich sag mal, das Schlimmste, was dir passieren konnte, war sollte man nicht so flapsig sagen, aber ne, dass du halt entführt wurdest, ne, dann ist das Ding irgendwo in die Wüste geflogen. Da, nach ein paar Tagen wurden alle Geiseln gegen irgendwen ausgetauscht und das Flugzeug wurde gesprengt. Ne. Da war die Diskussion wahrscheinlich oder diese Rechtsprechung vielleicht sogar eine richtige. Vielleicht müsste mal wieder jemand klagen. Kann ja Ryanair tun.
Also so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Ich glaube, wir sind noch in der Phase, wo da erstmal nochmal wieder Erkenntnis wachsen muss. Ne? Vor allem Erkenntnis, dass Deutschland im Wettbewerb mit den anderen europäischen Märkten steht. Ne? Und da geht es nicht darum, sind die Luftsicherheitsgebühren in Berlin günstiger als in Köln oder in Memmingen. Mhm. Ja, das kann eine Rolle spielen bei der Verteilung innerhalb von Deutschland. Aber gerade wenn wir jetzt über die großen neuen Kapazitäten sprechen, da schauen wir, ja, wo sind die Luftsicherheitsgebühren günstiger. Da kommt dann hinten, kommen noch natürlich Flughafenentgelte etc. dazu. Das ist auch nochmal ein eigenes Thema. Aber wenn ich mir die großen Kosten anschaue, die am Ende zum Passagier durchgereicht werden, das ist halt die Luftsicherheitsgebühr und das ist die Luftverkehrssteuer. Und dann haben wir natürlich noch die Flugsicherung. Die kostet uns fast 400 Euro pro Flug. Das breche ich dann runter auf knapp unter 2 Euro pro Passagier. Das ist dann im Verhältnis zu den über 15 Euro, die wir gerade Luftverkehrssteuer zahlen, natürlich erstmal gering. Aber auch dort, ne, jeder Cent und jeder Euro Kostensenkung schlägt sich am Ende in weiterer Kapazität wieder. Und da geht es am Ende nicht nur um das Thema, wie hoch ist dann das Ticketpreis? Das war ja schnell die Diskussion nach der Ankündigung der Steuersenkung, sondern welche Anbindung ist denn dann überhaupt möglich? Ja, kriegen wir unter diesem Kostenlevel den Flieger voll? Ja, lohnt sich das überhaupt zu fliegen? Bei uns ist die Marke um die 90% plus, ja, die wir als Zielsetzung haben. Und wenn ich da den Flieger nicht voll kriege, dann biete ich die Route auch nicht an. Unser Geschäft ist weiterhin einfach ein günstiger Ticketpreis. Und wenn ich schaue, dass ich in Deutschland bei 30, 40 Euro erstmal Gebühren sitze, ja, die ich an den Passagier weitergeben muss, und da habe ich selber als Airline noch gar nichts gemacht, aber mein durchschnittlicher Ticketpreis in Europa ist um die 50 Euro, dann sehe ich, da ist ein Mismatch. Ja. Das kann nicht funktionieren.
Jetzt, also ATC habt ihr, glaube ich, stand in den Forderungen, wie 100 Euro sollte das maximal kosten, dass hier ein Flugzeug rüberfliegt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das hat ja eigentlich mit dem Luftverkehr in Deutschland wenig zu tun, oder? Weil da geht es auch um die Überfluggebühren. Ne?
Da geht es auch um die Überfluggebühren.
Also wo ihr, glaube ich, einer der größten Kunden oder eigentlich sogar der größte Kunde, glaube ich, für die DFS seid. Ne?
Naja, wir müssen viel über Deutschland fliegen, weil man über Frankreich am besten gar nicht fliegt.
Warum?
Ja, weil dort die Flugsicherung einfach permanent gefühlt im Streik ist. Da gibt es auch so, wir haben so schöne Grafiken, wo man zeigt, wie man so um den französischen Luftraum drumherum fliegt, was sehr schwierig ist, weil der ja sehr weit runtergeht wegen Korsika. Selbst wenn man nach Irland fliegt, kann es sein, dass man über den französischen Luftraum fliegt. Das ist so eine der Hauptquellen für die Verspätungen in ganz Europa. Wir haben aber auch Deutschland, wenn man sich da, es gibt wieder den EU-Bericht dazu, da sieht man auch, dass Deutschland so zu den 5 Hauptquellen für Verspätungen.
Ja, ihr macht ja immer diese Charts, ne? Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen, aber ich als jemand, der ja so britischen Humor total gerne mag, oder irischen Humor, ist ja jetzt nicht so weit weg, so ich feiere sowas. Ne?
Wir ranken immer ja. unsere Verkehrsminister in Europa. Ja,
genau. wir bringen das bei Airlines natürlich nicht als Nachricht, aber ich persönlich feiere das ehrlich gesagt. Ich finde das immer eigentlich ganz geil, da so ein bisschen Spaß noch mit reinzubringen. Aber ich glaube, über dieses Management der Flugsicherung in Europa zu sprechen, da bräuchte man irgendwie 3 Podcasts.
Und also ich
weiß nicht, tut sich ja ewig nichts. Ist natürlich auch kein singuläres Ryanair-Problem oder sowas, aber ihr seid da zum Beispiel, also ihr seid zumindest gefühlt da sehr laut an der Stelle.
Absolut. In der EU. Wir sind ja auch massiv betroffen, weil wir primär in Europa fliegen. Man muss auch sagen, wir haben eine Kollegin, die kümmert sich ausschließlich um das ATC-Thema. Die sitzt in Brüssel, um das zu adressieren. Wir haben für Deutschland, haben wir im Rahmen jetzt der Luftfahrtstrategie, können wir sicher nochmal sprechen, haben wir auch formuliert, es braucht so eine Art Luftsicherungsturbo. Ja, ein Ausbildungsturbo. Ich weiß, die haben das massiv ausgebaut, aber auch die haben nur beschränkte Kapazitäten, weil nur beschränktes Geld da ist. Die Attraktivität, an der Attraktivität des Jobs liegt es wohl nicht mehr. Die haben massiv Bewerberzulauf.
Ja, kommen halt aber nicht viele durch.
Die haben halt auch einen Deckel, wie viel sie am Ende ausbilden können, 140 oder sowas. Das ist schon weiterentwickelt, aber das, was ich gesehen habe bisher, ist, dass das wirklich noch eine ganze Weile ein Personalproblem bleiben wird und ein Kapazitätsproblem. Und da sagen wir, sorry, Preis-Leistung passt auch einfach nicht zusammen. Ja. Nicht wie bei uns.
Also ich weiß gar nicht, wie das in anderen europäischen Flugsicherungsunternehmen ist, aber bei der DFS, ne? Also so würde ich auch, also wie die DFS das Ding führen kann, so würde ich gerne auch meine Firma hier führen können. Ne, weil du weißt, wie das ist, ne? Also die, ich sag mal, na klar gucken die so ein bisschen auf die Kosten, aber letztendlich ist das halt so, dass die Gebühren ergeben sich dann immer aus den Kosten. Also das wäre so ein bisschen wie wenn wir hier das Airliners Plus-Abo jedes Jahr neu bepreisen würden und gucken würden, was hat es denn letztes Jahr gekostet und oh, jetzt muss es leider doppelt so teuer werden, weil ich habe keine Ahnung, neues Studio gebaut, neuen Fernseher gekauft, alle haben neues MacBook bekommen oder irgendwie sowas. Ne? Ist natürlich jetzt auch Klamauk, aber nee, vom Prinzip her ist halt ein großes Drama. Ne? Aber da sind alle Airlines von betroffen, Ryanair wahrscheinlich als größte europäische Mittelstrecken-Airline dann natürlich überproportional doll, von daher kann ich das auch verstehen. Bist du denn eigentlich auch ab und zu in Brüssel?
Tatsächlich ja. Mhm. Ich würde gern öfter in Brüssel sein, wir bieten aber die Route gerade noch nicht an.
Und, ach so, Berlin-Brüssel.
Nicht mehr an, leider. Das heißt, es ist ein bisschen herausfordernder oder kostenintensiver, nach Brüssel zu kommen. Mhm. Nicht nur für mich, sondern ich glaube, für jeden, der irgendwie Berlin-Brüssel regelmäßig fliegen muss, ist das wirklich mehr Kosten, die da auf einen zukommen. Mhm. Ich bin ab und zu in Brüssel. Wir haben Kollegen in Brüssel, die das natürlich dort auch nochmal ganz anders adressieren. Ich bringe aber immer wieder, ich sag mal, so ein bisschen auch die ja, nationale Member State, die deutsche Sichtweise mit rein. Und ich sage immer, Locals talk to Locals. Ja, also es macht einen Unterschied, ob jetzt ich mit einem deutschen Abgeordneten spreche oder ob meine Kollegen dann irgendwie auf Englisch oder im Worst Case mit einem Translator oder so sich da hinsetzen. Das macht einen Unterschied. Und ich muss einfach auch an der Brüsseler Debatte dran sein. Es gibt so viele Themen, Fluggastrechte, ATC-Themen, Ownership und Control. Ihr habt das ja auch bei euch in der Condor-Folge erwähnt. Das sind europäische Themen, ja. Und da muss ich auch wirklich nah am Puls sein.
Ja, ganz viele Themen. Auch Klima und so weiter, ne? SRF-Mandat und so.
Oh,
das sind ja alles, EU-Themen. Du hast jetzt Fluggastrechte gesagt, das finde ich ganz interessant. Da sollten wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast Brüssel jetzt auch genannt. Ich finde ganz interessant, Ryanair ist ja eigentlich nicht so ein Verbändeding, ne? Aber ihr macht eine Ausnahme, ihr seid bei der Airlines for Europe dabei, ne? Also bei der sozusagen beim europäischen Airline-Verband.
Genau, also Airlines for Europe wurde ja von den größten Airlines gegründet, da ist auch die Lufthansa mit drin.
Na klar,
ja. Da sind wir mit drin, wir sind bei Airlines for Dialogue, das ist dann nochmal ein bisschen spezifischer, da geht es um so ein paar sozialere Themen. Wir sind in Spanien und in Italien tatsächlich auch in Verbänden organisiert.
Oh, okay, wusste ich gar nicht.
In Italien gibt es so einen Low-Coster-Verband, in Spanien sind wir Mitglied des ganz normalen Luftfahrtverbands. In Deutschland ist es tatsächlich ein bisschen anders, da sind wir, ich sag mal, auf uns allein gestellt an der Stelle.
Naja, wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, warum werdet ihr nicht Mitglied beim BDL oder so oder beim BDF?
Also die Diskussionen finden statt, ja, auch der Austausch findet statt, also auch hier in der Vorbereitung, ich habe mir nochmal BDL-Zahlen ausgedruckt und ich weiß, der BDL referenziert auch regelmäßig Ryanair-Zahlen, da findet ein Austausch statt, wir kennen uns.
Die Forderungen, die ihr jetzt gestellt haben, die Bundesregierung, sind ja jetzt auch von den BDL-Forderungen auch nicht so weit weg, ne? Also die haben, ich glaube, bei denen ist immer noch aktueller Stand, die wollen, also die sagen, mindestens 10 Euro müssen sozusagen die Rahmenbedingungen irgendwie günstiger werden in Deutschland, damit das wieder irgendwie so ansatzweise an Pre-Covid-Zeiten kommt. Wenn man sich natürlich anguckt, also wir haben das getan, ne? Wer hier am meisten gestrichen hat, dann ist es auch gar nicht Ryanair, ich weiß, da würde dich wahrscheinlich nicht überraschen, aber die am meisten gestrichen haben, auch so im innerdeutschen Verkehr, ist halt Eurowings, ne? Also die Lufthansa Low-Cost Airline und die EasyJet natürlich ganz viel, weil die hatten ja eben Air Berlin, die Basis in Berlin übernommen. Das, ich sag mal, es hatte natürlich auch einen Grund, warum Air Berlin pleite gegangen ist. Und das hatte sicherlich auch damit zu tun, dass die Basis in Berlin nicht so funktioniert hat. Das haben sie trotzdem übernommen. So. Und das war dann natürlich das Erste, was gestrichen wurde, dann in Corona so. Und dann kam das aber auch nie wieder. Und das ist sozusagen die Situation, warum ja der Luftverkehrsmarkt, also zumindest aus meiner Perspektive, warum das halt immer noch am Boden liegt. Das liegt jetzt vielleicht gar nicht, sorry, dass ich sage, Aber an den hohen Standortkosten, einfach daran, dass vielleicht ja auch vor Corona es ja eine sehr seltsame Situation gab in Deutschland, dass du halt mit der Lufthansa und mit der Air Berlin und dann ja noch mit der Ryanair und der EasyJet, also aber vor allem ja mit der Lufthansa Group und mit Air Berlin eigentlich zwei große Gruppen hattest in einem Markt, wo es eigentlich immer nur so eine gibt. Plus halt dann noch die paneuropäischen Billigflieger wie im Ryanair und EasyJet. Und das war wahrscheinlich ein bisschen viel und dann war ein bisschen zu viel Kapazität im Markt und naja, dann passiert halt, was passiert. Das bereinigt sich. Vielleicht ist jetzt ja auch New Normal, ne? Ich weiß es nicht.
Ja, würde ich ein bisschen widersprechen. Also ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass das New Normal ist. Natürlich, Domestic kommt nicht wieder. Ja.
Also ist das jetzt für Ryanair sozusagen die Aussage, dass ihr nicht mehr innerdeutsch fliegen werdet, auch wenn die Luftverkehrssteuer wegfallen sollte?
Also ich glaube, eher gibt es vorne eine Reihe Business-Sitze, ja.
Ja, guck mal, dann können wir später auch nochmal drüber reden. Ne? Macht ja Eurowings also, gerade, aber auch nur auf den längeren Routen.
Nein, so also, lange fliegt ja
nicht. Also ohne. Naja, aber vielleicht nur mal kurz so für alle zur Einordnung. Ne? Also Schwarz-Gelb hat damals die Luftverkehrssteuer eingeführt. Ja. Und die erste Reaktion von Ryanair damals war, wir hören sofort auf, innerdeutsch zu fliegen, weil einfach da dann zweimal quasi, ja, ne, wenn du hin und zurück fliegst, zweimal die Luftverkehrssteuer dann sozusagen reingehauen hat. Und ich kann mich noch erinnern, also ihr wart ja auf diesen Beamten-Shuttle-Routen unterwegs, ne, also Berlin-Köln und so. Dann gab es, ich bin auch schon Berlin-Hahn geflogen, weiß gar nicht, ob es das bis zum Schluss gab. Dann, ich glaube, ich bin sogar mal Berlin-Bremen geflogen, ist schon ganz, ganz lange her. Ne? Aber da gab es sozusagen Routen, innerdeutsche Routen mit der Ryanair. Ja. So, wenn jetzt, also, und die wurden abgeschafft in dem Moment, wo die Luftverkehrssteuer kam. Jetzt halt die Frage, wenn die halt wegfliegt, naja.
Also wie gesagt, ne, das Angebot mit den 30 Fliegern ist erstmal da. Wir werden jetzt auch nicht absehbar das Geschäftsmodell ändern. Das ist weiterhin erstmal der günstige Ticket. Deswegen war natürlich Business Class, ist erstmal ein Joke. Ja. Der Domestic Flight steht ganz weit hinten an. Da hat sich auch einfach strukturell viel geändert in Deutschland. Ne? Wir haben kurz über die Bahn gesprochen. Wenn es läuft, läuft es auch ganz gut. Die Kultur in den Unternehmen hat sich geändert. Auch über die letzten Jahre, wenn ich merke, Gespräche mit den Ministerien, auch die finden mittlerweile virtuell statt. Ja? Also diese Pendelei nimmt auch ab, da nimmt auch das Verständnis für ab. Ich merke, dass früher gab es dann so Dialoge mit der Bundesregierung, ja, da sind dann irgendwie alle zwei, drei Monate nach Bonn oder nach Berlin geflogen, das große Getingel. Jetzt ist vielleicht einmal im Jahr trifft man sich in Person, der Rest sind WebEx-Meetings. Das hat sich schon geändert. Am Ende, weißt du, du kennst uns, wir sind einfach hardcore opportunistisch. Ja. Wenn es irgendwo am Horizont die Möglichkeit gäbe, dass das ein voll ausgelasteter Flug ist, der wirklich Sinn macht, dann ich glaube, würden unsere Commercial-Leute das machen. Aber aus unserer Sicht geht es jetzt auch darum, erstmal den Anbindungsverlust erstmal nach außen auszugleichen. Das ist absolut im Fokus.
Fehlt denn da noch so viel? Also eigentlich fehlt ja, wenn du dir das anguckst, so pre-Covid, fehlt da eigentlich nur noch innerdeutsch.
Ja, wenn ich mir so anschaue, sind natürlich viel Frequenzen auch runtergegangen. Mhm. Ja, das sehen wir auch in unserem eigenen Angebot, dass die Frequenzen weggehen, Destination. Es gibt auch Ziele, wo wir auch einfach sehen, wenn da nur eine Airline hinfliegt, ja, dann findet da kein Wettbewerb statt. Und ich habe selber einmal im Jahr so eine Route, die wurde früher von mehreren Airlines bedient, mittlerweile nur für eine. Der Preis ist nach oben gegangen. Natürlich, das ist Basic Economy. Ich habe auch mal Politik und Wirtschaft studiert. Natürlich passiert das. Und da sehen wir einfach, ein Wettbewerb tut dem Markt und tut dem Konsumenten am Ende auch gut. Ich kann dann auch, ne, nicht nur mit einer Airline, sondern mit mehreren Airlines auch eine bessere Frequenz abdecken. Also die Anbindung nach außen, auch wenn ich auf unsere gestrichenen Routen, Flughäfen etc. schaue, das ist ein Thema. Und es geht ja nicht nur um die Anbindung Deutschland nach außen, es geht ja auch um die Anbindung von außen nach Deutschland rein, ja, Deutschland als interessante Destination. Und das Zweite, was wir ja sehr stark machen, ist eben nicht nur irgendwie ab Berlin und ab Köln zu fliegen, sondern wir fliegen ja auch jetzt ab Sommer ab Friedrichshafen und Saarbrücken. Ja, da geht es also auch um die regionalere Anbindung. Für uns echt ein Thema. Ja. Und da geht noch was.
Unterhältst du dich auch mit deinen Kollegen, die es so in anderen Ländern gibt eigentlich? Weil da erzählt er ja den Regierungen wahrscheinlich ähnliche Dinge. Ne?
Du meinst meine Kollegen bei Ryanair?
Ja, deine Ryanair Lobbykollegen, die in anderen Ländern unterwegs sind, weiß ich, in Österreich, also wenn es da überhaupt jemanden gibt.
Also wir sind, auch das ist echt ein Learning, ja, wenn man zur Ryanair geht. Ich glaube, Stellen, die woanders mit 5 Leuten besetzt werden, haben wir halt mit einer Person besetzt, die dann vielleicht auch noch einen zweiten Hut auf hat. Also diese Rolle, die ich habe, gibt es bei uns nur noch sehr begrenzt für, ich habe eine Kollegin in Italien und in Spanien, ein Kollege in UK, der hat aber noch mehrere Hüte auf und ansonsten haben wir noch ein Brüsseler Büro und einen Chef, der irgendwie versucht, diesen Laden da uns alle ein bisschen zusammenzuhalten, ja, weil wir ja alle irgendwie eben weit weg von den Offices sind. Gut, wir haben in Madrid noch ein Büro, aber ich bin weit weg von Dublin, ja. Das heißt aber, ich spreche viel mit denen, aber die haben ganz andere Herausforderungen. Zwar ist das Kostenthema da, aber Ryanair ist einfach in Spanien oder in Italien Teil der dortigen Infrastruktur.
Naja, ihr seid ja da auch zum Teil eine der größten Airlines dann, ne?
Absolut. Also, und wir fliegen da ja, deswegen beantworten wir vielleicht ein bisschen die Domestic-Frage. Wir haben dann ja auch angefangen, dort Domestic zu fliegen.
Also ich wollte natürlich jetzt ein bisschen pieksen in die Richtung, dass ihr natürlich in jedem Land irgendwie ja, also gefühlt zumindest, rumrennt und sagt, ist zu teuer. Und wir haben hier 300 Flugzeuge im Rheinlauf. Und jetzt geht es darum, wo die dann fliegen werden. Das, also wenn man das so von außen betrachtet, ist das schon so ein bisschen, naja, ich habe so das Gefühl, das verliert so ein bisschen an Biss. Wenn man es halt überall erzählt, ne?
Weil es halt überall ein Thema ist. Ne? Mhm. Also überall ist es am Ende ein Thema, dass unser Geschäftsmodell auf ganz Europa anwendbar ist. Und unser Geschäftsmodell ist der günstige Ticketpreis. Ja, das ist ja auch in der Denke, das musste ich erst lernen, als ich zu Ryanair gekommen bin im November, dass es nicht darum geht, irgendwie oben drauf zu schlagen und irgendwie die Flüge irgendwie super teuer zu verkaufen, sondern erstmal möglichst als generelles Prinzip einen günstigen Ticketpreis zu realisieren. Das ist erstmal ein Thema, das für alle Märkte gilt. Dementsprechend ist das Kostenthema auch für alle Märkte. Wir sehen aber, es gibt natürlich marktspezifische Herausforderungen. Es gibt marktspezifische Kosten. Es gibt eine andere Position, in denen wir in den Märkten sind. Und es gibt auch Märkte, wo wir jetzt nicht irgendwie aktives Lobbying machen, weil es läuft oder es läuft jetzt gar nicht, so wie in Frankreich. Ja. Von daher, also wir sind da im engen Austausch. Es gibt dieses Lessons learned. Aber eins habe ich in meinen bisherigen Jahren in diesem Job auch gelernt. Ja. Ich habe beispielsweise bei Neste und auch davor, ich war mal bei einem E-Scooter-Startup. Ich muss mich immer dafür entschuldigen, dass überall die Scooter auf den Bürgersteigen stehen.
Polarisiert auch. Der Mann der polarisierenden Jobs.
Der Mann, der transformiert, so würde ich es eher sagen. und in diesen Rollen habe ich nicht nur Deutschland betreut, sondern viele andere Märkte auch. Ja, und ein ganz, ganz großes Learning ist, gerade wenn es in den politischen Raum geht, jedes Land ist extrem anders und reagiert anders, funktioniert anders. Die Argumente funktionieren auch anders. Die Diskussionen, die politischen, das liegt nicht nur an den Farben oder den dortigen Ideologien, die vorherrschen, sondern das sind strukturelle Themen, es sind größere, kleinere Länder, wie groß sind die Organisationen. Da muss man einfach sehr stark lokalisieren und daraus kommen dann auch wieder andere Herausforderungen.
Ne? Naja, klar, ne? In Europa sieht man das ja auch, ne? Frankreich, UK oder sowas, halt alles sehr zentralistisch dann auf die Hauptstadt ausgerichtet. Klar. Ist in Deutschland anders, ne? Da haben wir halt diesen föderaleren Ansatz und so. Und das zeigt sich dann natürlich auch irgendwie in der Anbindung des Luftverkehrs, das ist ganz klar. Ne? Also, aber ja, total spannend. Du hattest ja vorhin schon nochmal gesagt, ne? Jetzt soll ja die Luftverkehrssteuer zumindest ein bisschen sinken, ne?
Ja.
Aber so richtig klar, dass die wirklich sinkt, ist ja immer noch nicht, ne? Also, Stand heute. Freitag, 13. März um 10.17 Uhr.
Tja, das gibt uns langsam zu denken.
Ja, also vielleicht für alle, die jetzt nicht so tief da drin sind, es ist so, dass die Bundesregierung gesagt hat, die Luftverkehrssteuer soll, oder die letzte Erhöhung der Luftverkehrssteuer soll zurückgenommen werden, und zwar zum 1.7.
Korrekt.
Und jetzt ist aber koalitionsintern noch gar nicht klar, wie das finanziert werden soll. Und deswegen wackelt das ja eigentlich. Ne, was passiert denn? Also Ryanair, du hast vorhin, glaube ich, gesagt, ihr seid irgendwie in Vorleistung gegangen. Damit hast du wahrscheinlich angespielt auf die, was war es?
300.000
mehr Sitze wieder diesen Sommerflugplan im Vergleich zum letzten Sommerflugplan, richtig? Was macht ihr denn, wenn es jetzt zu dieser Zurücknahme der Erhöhung jetzt doch nicht kommen sollte? streicht ihr das dann doch wieder? Oder?
Also ich glaube, von unserer Seite gehört erstmal wenig Fantasie dazu, was passiert. Wir haben jetzt, ich habe das vorhin gesagt, wir sind noch in der Angebotsphase, ja. Und noch begleiten wir an der Stelle auch die Bundesregierung. Wir sagen das auch ganz offen. Schau mal, ich bin ja auch hier bei dir und sag auch ganz offen, hey.
Wenn du bei den Politikern sitzt, oder?
Ja, genau.
Meinst du jetzt hier?
Jetzt hier auch, wir im Podcast. Hier, ja. Ich meine, okay. es hat ja auch eine gewisse Außenwirkung, wenn wir beide sprechen und ich sage, Mensch, also wir machen uns langsam Sorgen über die Zeitschiene. Hm. Ja, es braucht einen Entwurf. Klar,
vielleicht an der, also dass jetzt ein Lobbyist jetzt hier irgendwie im Podcast kommt, ist jetzt nicht so häufig.
Ne? Ist nicht so häufig. Ja. Ne? Ich sage auch immer, bei Ryanair sind wir schon mit einem offenen Visier unterwegs. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Marktteilnehmern. Aber die Zeitschiene, ne? Wir brauchen einen Referendenentwurf, dann brauchen wir einen Kabinettsentwurf. Dann ist die Frage, machen wir per Gesetz, dann machen wir es per Verordnung, dann muss das vielleicht nochmal durch den Bundestag. Vorher muss geklärt werden, aus welchem Haushalt es kommt. Es gibt so langsam Signale, dass da wohl Licht am Horizont ist. Solange ich aber schriftlich noch nichts gesehen habe, bin ich da noch skeptisch. Auch, weil vergangene Koalitionsausschüsse, und das war ein Beschluss des Koalitionsausschusses, das ist also ein politischer Beschluss, ich in der Vergangenheit gesehen habe, dass Beschlüsse im Koalitionsausschuss häufig zwar umgesetzt werden, aber ich habe oft genug gesehen, dass es zu spät mit Verzögerung etc. kam. Mhm. So, da ist jetzt die Frage, wann sehen wir den Entwurf, weil wir da noch relativ einfach abschätzen können, ob das nun klappt zum 1.7. Und man kann jetzt irgendwie drüber sprechen, ja, was ist, wenn das im August kommt, dann rückwirkend etc. Ich sage ganz klar, das Signal wäre einfach fatal, was die Glaubwürdigkeit des Koalitionsausschusses, gerade auch wieder in diesen wilden Zeiten angeht, ja, das Signal an die Branche. Und eigentlich würden wir uns wünschen, dass zum 1.7. nicht nur diese 3-Euro-Senkung kommt, sondern eigentlich ein politisches Statement, ein klares Commitment dazu, dass gesagt wird, schaut, 3 Euro heute, und bis Jahr X gehen wir so und so viele Euros runter. Ja, oder Best Case Streichung Luftverkehrssteuer. Aber ich glaube, es ist, schau mal, wir haben mit massiven Streichungen reagiert in vielen anderen Märkten. Beispiel ist Charleroi. Die wollten 3 Euro die Steuern anheben. Wir haben 1,1 Millionen Sitzplätze abgezogen. Das Thema ist wieder vom Tisch. Ja,
das ist Brüssel, ne? Das ist der Grund, warum du nicht fliegen kannst. Ne?
Das
tja, wenn man sich ins eigene Fleisch schneidet, auch schon ein bisschen doof. Ne?
Die Sitzplätze sind wieder da, tatsächlich. Wir haben sie wieder reingesetzt, weil die Steuer, dieser Plan dann wieder zurückgezogen wurde. Aber das ist ja ungefähr, ich sag mal, das ist ja ungefähr so auch die Größenordnung. Ja? Mhm. Wie gesagt, wir können da noch keine Zahlen auf den Tisch legen, aber es ist ganz klar, dass wir darauf reagieren werden.
Ja. Ja, es ist ein komplexes politisches Umfeld, ne? Aber ich habe auch schon hier in dem Podcast gesagt, also was kann der Branche Besseres passieren als ein Bundeskanzler mit Pilotenschein und halt keine Grünen mit dabei, ne? Aber
Die Chancen
waren jedenfalls noch nie so gut, ne? Also das muss man schon so sehen. Und deswegen lobbyieren ja wahrscheinlich auch alle. Also BDL ist ja auch ganz hart dabei. Ja. Ihr kämpft auch mit dabei, die Lufthansa kämpft und so weiter. Und die Branche, so zumindest habe ich das so empfunden damals, als das sozusagen angekündigt wurde, ne? Mit zumindest der Rücknahme, ne? Da hat natürlich jeder gesagt, ja, die 2-3 Euro, das macht jetzt wenig, ne? Aber es ist zumindest, ne, weil das auch eher so eine Art Kipppunkt-Debatte ist, ja. Ne, zumindest ja. Wenn man den Airline-Chefs jetzt glaubt. Aber zumindest ist es schon mal ein Signal, ne? So, und alle waren irgendwie glücklich, ne? Weil das war also wirklich, also ne, du kommst jetzt ja relativ frisch rein in die Branche, aber also die Luftfahrtbranche hat halt schon so das Gefühl, dass eigentlich, ich sag mal, muss man schon sagen, irgendwie in den letzten Dekaden, ja,
ja,
eigentlich immer nur raufgehauen wurde. So. Und da kam immer noch was und noch ein Knüppel zwischen die Beine und so weiter. Und das war sozusagen so, da war plötzlich richtig Aufbruchsstimmung da. Ja? Also ich erinnere mich an Branchenveranstaltungen, wo die Leute plötzlich glücklich waren und sowas, wegen einer Ankündigung einer Rücknahme, einer Erhöhung um ein paar Euro. Einfach nur, weil das ein Signal war. Und da hast du sicherlich recht, dass wenn das jetzt sozusagen, dieses Signal jetzt irgendwie so verpufft und irgendwie so, interessiert uns doch nicht oder so. Wäre das schon auch für die Branche wäre das schon doof.
Also schau mal, sogar wir haben eine im Kern positive Pressemitteilung gemacht, in der wir diese Entscheidung gelobt haben, was jetzt auch nicht alltäglich passiert bei Ryanair. Ja, also ich habe auch immer gesagt, wenn wir in den ersten 1-2 Jahren noch keine Spitznamen für unsere Spitzenpolitiker haben, habe ich meinen Job erstmal richtig gemacht. Aber auch in dieser selbst positiven
Pressemitteilung. Ich habe eine Idee, das wäre dann Mogelmärz.
Ich habe mal gelernt, solche Vorlagen sollte man nicht dann selber nochmal in den Mund nehmen, damit es einem nicht zugeschrieben wird. Ja. Von daher, alles also gut, ich bin da noch positiv an der Stelle und sehe eine Bereitschaft der aktuellen Bundesregierung, da zu handeln. Das ist natürlich ein ganz anderes Bild, als wir es bei der letzten Bundesregierung hatten. Ja.
Klar, da wäre sowas gar nicht denkbar
gewesen. Gleichzeitig, ich meine, die Botschaft war ganz klar, ne? Wieso denn erst im Juli? Ja, da ja, ist gut, der halbe Sommer
dauert ein bisschen, weg. Ne? Mit den Sozis sich irgendwie klarzukommen, wer es bezahlen soll. Aber schauen wir mal. Ich finde das aber total spannend, wie, ne, du hattest eben gesagt, in verschiedenen Ländern funktioniert ja Politik ganz anders. Und in Deutschland funktioniert halt Politik so, wie sie funktioniert. Aber in der EU funktioniert es ja nochmal ganz anders. Ne? Ja. Und du hattest ja vorhin auch schon gesagt, EU 62, ne? Also die Fluggastrechte-Reform. Und da habe ich gesagt, lass uns da mal nachher nochmal drüber reden und lass uns mal wirklich ein bisschen drüber reden, weil diese Fluggastrechte-Reform oder die EU-Fluggastrechte, die sollen reformiert werden, ich weiß gar nicht, seit 2013, also seit ewigen Zeiten, ja, seit 13 Jahren. Also so lange kann man kaum noch mehr denken.
Jugendfeier.
Ja, da wurde es immer sozusagen wieder verschoben und nochmal irgendwie jetzt gab es einen neuen Anlauf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiere mich bitte, ist es irgendwie im Sand verlaufen, oder? Das ging doch in Trilog rein. Also vielleicht kannst du nochmal für alle irgendwie erklären, wie sozusagen, was Trilog ist und so und wie das normalerweise läuft und wie das jetzt irgendwie gelaufen ist. Weil ich glaube, Stand jetzt geht es irgendwie erstmal gar nicht weiter, oder? Stimmt das? Oder also es kamen auch noch ganz komische Ideen, da können wir auch noch mal drüber reden, damit rein. Aber was ist eigentlich der aktuelle Stand da?
Ja, EU, wir nennen es immer EU 261, Fluggastrechteverordnung. Also es ist so, seit 2013 in der Mache, da kam das erste Proposal. Ich habe gerade schon so reingerufen, Jugendweihe. Dann können wir jetzt vielleicht hoffen, dass das irgendwie langsam dem im Erwachsenenalter sich zuwendet und auch ein bisschen pragmatischer gelöst wird. Seit der Zeit liegt das, brodelt das und wird das immer wieder diskutiert. Jetzt ging die Diskussion wieder los. Wir waren in einem Trilog. Trilog heißt eigentlich nur, Rat, Kommission und Parlament setzen sich zusammen, einigen sich auf eine Fassung und dann wird danach nur noch formal abgenickt. Das wäre so ein bisschen so, als würden wir es nach Deutschland verlegen, als wäre vor der ersten Lesung im Bundestag, alle kommen einmal zusammen, klüngeln aus, wie der Text aussieht und dann gibt es im Bundestag sozusagen an einem Tag erste, zweite, dritte Lösung, alle heben nur noch den Arm und fertig ist, ohne Debatte, alles durch.
Naja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das doch in Europa meistens so, oder?
Meistens funktioniert das schon. Das ist auch wirklich, man kann fast sagen, once in a decade, dass da jetzt ein sogenanntes ordentliches Verfahren durchgeführt wird. Das heißt, es gibt zwar weiterhin Triloge, die so nebenbei stattfinden, wo man versucht, auf doch irgendwie einen Kompromiss zuzuarbeiten, aber wir haben ein ganz formales, ordentliches Gesetzgebungsverfahren. Das ist, ich glaube, auch vielen EU-Bürgern gar nicht klar, dass dieses formale Verfahren, wie es in den Lisbon Treaties drinsteht, eigentlich gar nicht genutzt wird, sondern dass man halt diesen Trilog, der gar nicht vertraglich im EU-Vertrag wiedergespiegelt ist.
Das ist doch eigentlich, wie es immer läuft.
Das ist so, wie es immer läuft, weil es vieles vereinfacht, beschleunigt und am Ende die Diskussion, die sowieso stattfindet, im Prinzip in einen Raum zieht. Man hat alle am Tisch. Man hat auch eine begrenzte Anzahl von Akteuren, nämlich wirklich nur noch die Experten am Tisch und kann das dort regeln.
Du hast eben echt EU-Gesetzverfahren beschleunigt in einem Satz genannt. Das fand ich ein bisschen lustig, aber so scheint es offensichtlich zu sein. Sonst würde es also noch länger dauern. Und das erleben wir jetzt quasi
mit
der Fluggastrechtsreform. Gibt es da jetzt irgendwie irgendwelche Daten, wann es irgendwie weitergeht?
Also jetzt diese Tage arbeitet das Parlament an seiner eigenen Opinion und ich glaube sogar heute, wir haben jetzt Freitag, wird diese Opinion dem Council zugesendet. Ja,
was ist das dann?
Also dem Rat. Da steht dann im Prinzip die Position des Parlaments drin und der Rat hat jetzt 4 Monate Zeit, sich damit zu beschäftigen und der Rat kann eigentlich nur noch Ja oder Nein sagen. Oder er bewertet jetzt wirklich nochmal, was aus dem Parlament kam, bewertet auch nochmal in einem wirklich umfassenden Stakeholder-Dialog, was ist eigentlich die Sicht der Dinge? Denn das Problem ist, dass dieses ganze Verfahren auf einem Impact Assessment, also den Daten von vor 2013 basiert.
Ja, geil.
Ja, das war eine ganz andere Welt. So. Bis dahin gab es sozusagen die Diskussionen, die wir jetzt führen, auch die inhaltlichen Diskussionen, sind gar nicht in der Gesetzesgrundlage widergespiegelt. Ja, und da ist quasi auch der Appell der Branche zu sagen, lasst uns nochmal alle zusammensetzen, lasst uns ein Impact Assessment machen. Wir haben jetzt 4 Monate Zeit, dass der Rat nochmal diese Diskussion führt und dann kommt man hoffentlich zu einem guten Kompromiss. Man muss auch sagen, ja, also kein Kompromiss ist immer besser als ein schlechter Kompromiss, aber am allerbesten wäre natürlich pragmatisch vernünftiger Kompromiss. Was wir jetzt auf dem Tisch haben, gerade seitens des Parlaments, die haben ja diese harten Linien, ne? Die 3 Stunden und das Handgepäck, das irgendwie.
Ja, ich habe mich gewundert, dass auch noch Handgepäck jetzt plötzlich mit reinkommt. Also vielleicht für alle auch nochmal da draußen so ein bisschen eingeordnet, diese Fluggastrechteverordnung, ne? Die wurde vor langer Zeit eingeführt, aber gar nicht wegen so Flugverspätung oder sowas, sondern wegen Überbuchung. Was es ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Ja. Ne? Ich glaube, Ryanair überbucht zum Beispiel gar nicht und alle anderen Airlines.
Das ja, finde ich schon mal, Start. Ja, aber
kann mal passieren, so wenn man Langstreckenflieger irgendwie zu spät kommt, dann sitzen ein paar zu viele Leute drin. So, aber das, also diese Überbuchungspraxis, die kommt sozusagen ja aus einer Zeit, wo quasi ein Ticket, das du irgendwie gekauft hast, ein Jahr gültig war.
Ja.
Und da wusste die Airline im Wesentlichen erst mit einem Check-in, dass du jetzt diesen Flug benutzen möchtest. Und deswegen wurde da irgendwie überbucht, ne? Wenn man so möchte. Da gab es sozusagen diese Fluggastrechte, die sozusagen gesagt haben, nee, das darf nicht so funktionieren, weil zu viele Flüge werden gestrichen, zu viele werden überbucht, dann kannst du nicht mitfliegen. So, und das war sozusagen, zumindest wie es mir sozusagen erläutert wurde von Leuten, die sozusagen ganz viel Ahnung davon haben und was man so selber auch nachrecherchieren kann, das ist sozusagen die Geburtsstunde dieser EU 261. Und all das mit Verspätungsregeln und hier außergewöhnliche Umstände und sowas, ne, wo es dann sozusagen ja doch nichts gibt und auch diese Entschädigungsansprüche und sowas, das wurde alles über die Jahre von Gerichten definiert und ja aber auch in einer Weise, wo es sich dann zum Teil auch widerspricht und so. Ne? Also mit einem Condor-Fall kam eigentlich erst die Verspätung damit rein.
Mhm.
Ne? Gibt es irgendwie auf unserer Seite, ich mache mal den Link unten mit rein, habe ich damals auch das erste Mal gehört, ja, dass sozusagen diese Verspätung, wir kennen das ja eigentlich nur so als Fluggastrechte Gedöns.
Genau.
Ne? So. Und also, ja, wir haben ja vorhin schon über die Bahn gebasht. Ne? So, aber jetzt mal ganz ehrlich, wo kommen wir denn hin? Da bin ich jetzt schon fast Ryanair-Lobbyist, ja. Gerade für so einen Billigflieger ist das doch furchtbar nervig, dass du quasi den Leuten da irgendwie hunderte von Euros bezahlen musst, unabhängig davon, was der für sein Ticket bezahlt hat, wenn da irgendwie der Flug ein bisschen zu spät kommt.
Ja.
Oder halt ausfällt, gut, dann ist natürlich wirklich was anderes. Und da verstehe ich auch, dass es was anderes ist, als wenn du mit der Bahn halt jetzt über Hannover umgeleitet wirst oder in irgendeinem Intercity-Hotel eine Nacht schlafen musst. Dass das natürlich, wenn du irgendwo abroad, ne, also woanders irgendwo hängen bleibst, das ist schon was anderes. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das nie verstanden, warum sozusagen die Airlines da so viel Geld ausgeben müssen, während zum Beispiel eine Bahn, ich glaube 50% maximal vom Ticketpreis kriegst du ja zurück. Aber auch nur sozusagen in einem Worst Case plus halt vielleicht ein Hotel und ein Taxigutschein. Das verstehe ich nicht. Ich denke, wenn man jetzt da rangeht und sagt, Moment mal, wir resetten das, weil das hier ohnehin nichts mehr bringt, dann sollte man vielleicht ja sogar so eine Art europäische Passagierrechteverordnung machen, wo dann eben auch noch Bahnpassagiere drin sind, Fährenpassagiere und keine Ahnung was. Warum nur Luftverkehr? Verstehe ich nicht. Weil für die anderen gibt es das ja gar nicht. Oder aber, du gehst gleich hin und sagst, ey, wir schaffen den ganzen Scheiß sowieso ab. Und dann, wer sowas gerne absichern möchte, der soll einfach eine Versicherung kaufen für 2,50 € oder sowas. Und dann kriegt er seine 600 €. So, also das wäre eigentlich so, ich bin ein sehr liberaler Mensch. Ja, in vielen meiner Ansichten, das wäre, wie ich finde, eigentlich das Beste. So, und jetzt können wir, also du kannst gerne gleich auch nochmal was dazu sagen. Sorry, jetzt hatte ich wieder so einen Redeflash, aber einfach, weil mich das tierisch aufregt. Ja, aber diese Wahlfreiheit für Leute, ne, dass die das einfach, wenn sie das gerne hätten oder sowas, dazu buchen können, das ist, da kommen wir dann auch gleich wieder zum Handgepäck und so. Ja, was ja jetzt plötzlich auch in diese Passagierrechte mit rein soll, wo ich so denke, so, hä, das hat doch gar nichts mehr damit zu tun, ja.
Also das eine Thema ist Verhältnismäßigkeit. Ne? Wenn ich ein Ticket bei Ryanair...
Ja, du kannst das so nett ausdrücken. Du bist einfach der Profi.
Naja, mal gucken, wie jetzt mein Redebeitrag, in welche Richtung das geht. Aber wir haben
die Vermeldung... Machst du es erst beim Reden? Formt sich das so langsam? Ja? Nee, sorry, jetzt bringe ich mich komplett raus.
Wir haben, ich habe es erwähnt, ne? Wir haben irgendwie 50, 55 Euro Durchschnittspreis bei Ryanair in Europa. Entschädigung sind 250 Euro. Ja, da passt also
für
was
eure
nicht.
Europaflüge.
Da, für unsere Europaflüge, da passt was nicht zusammen. Ja, vor allem auch, wenn ich dann schaue, ich habe vielleicht Marktteilnehmer, wo der Flug 1000 Euro oder sagen wir 500 Euro kostet und dort gibt es dann auch 250 Euro Entschädigung. Da passt was nicht. Ja. Da muss eine Verhältnismäßigkeit rein. Vor allem, weil ich, und du hast es wirklich angesprochen, das sind auf den anderen Verkehrsträgern in diesem unverhältnismäßige Maße ja gar nicht habe. Bei der Bahn bin ich froh, wenn ich irgendwie mein Geld zurückbekomme. Mittlerweile ist es ja wenigstens ein digitaler Antrag. Man muss ja mittlerweile keine Briefe mehr abschicken.
Ja, das müssen Airlines ja auch anbieten, ne? Digital.
Ja.
Es gibt, also die Verbraucherschützer wollen ja sogar, dass es einen Automatismus gibt, ne? Also dass du quasi als Airline eben, der davon betroffen sein könnte, schon mal proaktiv irgendwie einfach dann da auch für die 250 Euro zurücküberweist. Ne?
Ja,
das ist, glaube ich, aber im Prozess rausgeflogen.
Und schau mal, es hat sich ja aus dieser ganzen Fluggastrechteverordnung so eine Art so, ich sag mal, Bottom-Feeder-Branche entwickelt. Ja,
die
Inkassos, Flight Rights etc., die ja eigentlich davon leben, dass wir quasi verspätet sind. Ja? Ja.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass es keinen einzigen dieser Dienstleister für Bahnverspätung gibt?
Ja, aus gutem Grund. Da ist, komisch, ne? Da ist auch nicht viel zu holen. Ja. Also diese Entschädigung, das ist ein Thema. Das zweite Thema, die Entschädigung hängt ja auch an einem Zeitfenster. Ja, das sind aktuell 3 Stunden. Die Kommission hat ganz ursprünglich mal vorgeschlagen, 5, 9, 12 Stunden für die Längen. Dann hat man sich auf 4 Stunden irgendwie so ein bisschen schon mal in weiser Voraussicht runter verhandelt, aber das Parlament ist weiterhin bei den 3 Stunden. Wieso sind 3 Stunden für uns ein Problem? Weil wir es nicht schaffen, nicht in jedem Fall schaffen, bei einem technischen Defekt innerhalb von 3 Stunden den Defekt zu beheben oder die Maschine auszutauschen. Wir haben Spares, das heißt, wir haben Maschinen, die verfügbar sind als Ersatzmaschinen. Im Sommer sind es sehr wenige, weil natürlich die ganze Flotte fliegt. Und wir haben einfach Destinationen, die weit weg sind. Nehmen wir mal die Kanaren. Ja? Da brauche ich einfach ein bisschen hin, um eine Ersatzmaschine oder wir haben ja auch so Kleinstmaschinen für unsere Engineers, die dann durch Europa jetten müssen.
Kleinstmaschinen ist nett aus, wir haben Business Jets.
Wir haben Business Jets, ja.
Aber da gibt es auch ganz neu. Champagner.
Ja. Weil es ist wirklich hartes Arbeitsmittel. Ja. Das ist quasi der.
Naja, dass die schnell hinkommen, dann da irgendwas austauschen können, wo halt kein Ryanair Engineering Techniker vor Ort ist.
Korrekt.
Und das geht einfach nicht bei, ich weiß gar nicht, wie viele 100 Destinationen ihr habt, dass er da jeweils ein Flugzeug hinstellt.
Exakt. Und da sind 3 Stunden häufig einfach sehr knapp bemessen und wir wissen, wir kriegen es in 4 bis 5 Stunden hin. Deswegen sagen wir, dieser Threshold sollte 5 Stunden sein, auch weil wir auch unsere Kunden kennen. Unsere Kunden fliegen ja nicht Ryanair, damit sie 3 Stunden verspätet und 250 Euro bekommen, sondern sie fliegen Ryanair, damit sie ans Ziel kommen. Wir haben ja schon die beste operative Performance in ganz Europa. Das heißt, dieser Fall taucht ja bei uns relativ verhältnismäßig selten auf. Wir fliegen halt viel, deswegen passiert es mal. Aber unsere Kunden wollen ans Ziel. Die wollen nicht den Flugausfall, die wollen nicht die 250 Euro, die wollen ans Ziel. Ja, und 5-Stunden-Threshold, das würde das ermöglichen, dass wir deutlich mehr Flexibilität haben, diese technischen Themen auch zu adressieren.
Was natürlich zur Realität gehört, ist, dass wenn die Airline sowieso keine Chance hat, ne, da kommt jetzt nicht aus deinem Mund, sondern aus meinem, keine Chance hat, da die Schadenersatzzahlung irgendwie aufzuhalten. Weil selbst wenn du jetzt alles in Gang setzen würdest, ne, du musst das aber auf den Kanaren hinkriegen, dann weißt du schon, in dem Moment, wo du anfängst, dass das nichts werden wird, dann kann die Airline im Zweifel dann ja auch sagen, okay, dann lassen wir den Flug halt einfach irgendwie ganz ausfallen, dann machen wir uns jetzt auch irgendwie hier jetzt nicht so. Ne? Also wird natürlich in eurem Ops-Zentrum ganz anders gehandhabt, ne? Aber vom Prinzip her, wenn dir wirklich, und das ist ja eigentlich, also ich glaube, man sollte bei solchen EU-Vereinbarungen ja auch immer gucken, was Ziel. Ein Ziel sollte jetzt ja nicht sein, dass die Leute möglichst viel Geld kriegen für einen Schadenersatz, sondern Ziel sollte sein, dass den Leuten zeitnah geholfen wird, dass sie irgendwie da ankommen, wo sie gebucht haben. Und da ist natürlich eigentlich eine Zielsetzung, die irgendwie realistisch ist, doch irgendwie im Sinne des Betrachters, oder? Ja. Also das ist jedenfalls mein Take, der vielleicht da an der Stelle naja, vielleicht ein bisschen gesunden Menschenverstand voraussetzt, dass es nicht immer gegeben ist. Diese Legal Claim Companies, die lobbyen natürlich dafür, dass jetzt auch noch der Koffer, den man dann auch einzeln zahlt, dann auch nochmal schadenersatzpflichtig wird. Ne? Dann kriegst du sozusagen 250 Euro für dein Ticket und dann nochmal 250 Euro für deinen Koffer.
Da lohnt es sich ja bald zu buchen und gar nicht erst in den Flieger dann einzusteigen. Ne? In der Hoffnung, ja, dass genau. Es nicht...
Du buchst einfach jeden Monat 5 Flüge. Ja, in der Hoffnung, dass 2 davon irgendwie ein Problem haben und du 1.000 Euro kriegst.
Das ist, ich weiß nicht, ob du diesen Trick zwischen bei Bahnvielfahrern kenne ich das. Nee. Die buchen so die letzten Züge am Tag als Sparticket, weil die sowieso verspätet sind.
Ach so.
Und dann wird der Sparpreis ja zum Flexpreis und dann kannst du sozusagen aus dem Sparpreis kannst du dann die nächsten Tage Flex fahren.
So, Tipp am Rande. Ideen, Rat und Lebenshilfe für Bahnvielfahrer von Ryanair. Vielen Dank.
Aber ja. man muss mal schauen, du hast das mit dem Handgepäck angesprochen. Ne? Mhm. Also bei anderen Airlines, wie gesagt, ich kann nicht nur Ryanair fliegen, ab und zu auch mal woanders. Gibt es ja regelmäßig die Situation, dass dann irgendwie die Hälfte der Leute vorne beim Boarding abgefangen wird. Und dann heißt es ja, also dein Koffer geht jetzt unten ins Gepäckfach. Mhm. Das klappt leider nicht im Overhead. In diese Situation werden wir reinfahren. Ja, wenn das, was das Parlament da vorgeschlagen hat, dass jeder sein großes Handgepäckstück mitnehmen kann, dann wird das A zu massiven wirklich Verspätungen, Schlangen führen beim Boarding. Diesen 25-Minuten-Turnaround, den wir als Ryanair haben, der ist dadurch massiv gefährdet. Wozu führt das am Ende? Erstens, die eigentlich gar kein großes Handgepäckstück dabei haben wollen, zahlen es im Prinzip für alle anderen mit. Ja. Wenn wir die Verzögerung haben, schaffen wir vielleicht nicht mehr genug Umläufe am Tag. Das heißt, die Anbindung sinkt, die Preise gehen hoch. Es ist auch ein Sicherheitsthema, wenn jeder wieder mit seinem Koffer da rumfriemelt. Man hat die Diskussion mit den Passagieren. Das ist auch keine gute Experience für den Kunden. Ja, und ich meine, du hast es gesagt, ne? Unser Mantra ist am Ende, you get what you pay for, no frills. Ja, und wenn du deinen Handgepäckkoffer mit dabei haben willst, ja, dann zahl dafür. Aber dann darfst du ihn auch mit reinnehmen, ja. Du darfst ihn oben mit reinnehmen.
Dann kriegst du es garantiert. Das finde ich ehrlich gesagt am wichtigsten, weil ich ja sehr häufig, ne, einfach nur mit Handgepäck fliege.
Ich auch.
So, dann will ich aber den auch mitnehmen, weil ich will nicht am Gepäckband stehen und warten.
Es ist auch, also ich hatte das
kürzlich. Und das ist wieder, halt, ja. Wenn du es dazu kaufst, Entschuldigung, so, ja. Wenn ich es dazu kaufe, jetzt egal, ob das bei Ryanair ist oder bei Eurowings oder bei Norwegian oder keine Ahnung was, dann habe ich halt diese Garantie dafür. Und da würde ich jetzt auch keinen Zentimeter von wegrutschen. Ne? Ich kriege natürlich dann auch ständig hier die Push-Notifications. Ja, wollen Sie es nicht ein? Klar. Nee, dafür bezahle ich das ja, dass ich das Ding mitnehmen kann, dass ich da hinten raus keine Zeit verliere irgendwo, wenn ich noch auf meinen Koffer warte.
Ja. Wir haben für 50% der Passagiere die Kapazitäten. Mhm. Ja? Mehr ist nicht drin. Der Rest muss unten reingehen. Ja? Und ihr kennt das, jeder, der hier zuschaut, hat bestimmt schon einen Ryanair-Flug gemacht. Wir sind ja auch sehr strikt, was oben rein kann und dass das ausgelastet ist. Wir haben diese kleinen Spiegel ja auch im Overhead, dass unser Bordpersonal das schon von Weitem sieht, wie ausgelastet das ist. Da sind wir hinterher, dass wir möglichst viel tatsächlich oben reinkriegen auch und dass nicht jeder seine Jacke da noch irgendwie mit reinschiebt. Aber das sind Regeln, die führen am Ende wirklich Verlust von Anbindung, höheren Preisen, schlechteres Kundenexperience, längere Schlangen, mehr Delays.
Und vor allem hat es ja, also es ist ja kontraproduktiv zu dem, was diese Verordnung ja eigentlich will.
Absolut.
Also ich würde das verstehen, wenn sozusagen diese Art von Dingen in so einer Verordnung mitgeregelt werden sollen, die halt, wenn du nach Amerika guckst, was ja Biden angefangen hat, ich glaube mittlerweile ist es gestoppt. So, das verstehe ich, dass sozusagen da, wo sozusagen irgendwie so eine Linie überschritten wird, die halt wirklich dem Passagier jetzt da was wegnimmt, was normal dazugehören würde. Ne? Also angenommen, Ryanair würde jetzt irgendwie anfangen, für die Toilettennutzung Gebühr bezahlen. Dass sowas würde dann vielleicht in so eine Verordnung gehören. Ne? Oder Ryanair würde anfangen, dass du eigentlich, egal welchen Sitz du haben willst, du den Sitz noch bezahlen müsstest. Ne? Oder irgendein Autohersteller würde anfangen, irgendwie, dass du das Auto nicht kriegst, wenn du dich nicht für eins von 3 verschiedenen kostenpflichtigen Lenkrädern entscheidest oder so. Ne? Also das würde ich verstehen, dass sowas irgendwie geregelt ist. Wobei ich auch glaube, dass das eigentlich auch schon irgendwie anders geregelt sein müsste in irgendwelchen anderen Gesetzgebungen oder sowas, dass das eigentlich da auch wieder nicht reingehört. Aber irgendwie sowas da nochmal rein zu nehmen, ich verstehe es einfach nicht. Ist einfach nicht logisch.
Es entwickelt sich ja so eine Art Teufelskreislauf. Ne? Also wenn wir morgens in der ersten Welle schon anfangen mit langen Wartezeiten, langen Schlangen wegen Handgepäck, dann ist der letzte Flug hochgradig gefährdet, was dann wieder die Kompensationszahlungen angeht. Ne? Mhm. Was ich dann natürlich diese Verspätung
durchziehe. Ja, das ist ja das, was ich meinte, dass das jetzt kontraproduktiv ist eigentlich zu dem, was die Forderung. So, jetzt haben wir wieder jetzt hier zwei Stühle, eine Meinung gespielt. Das ist ein bisschen doof, vor allem, wenn man mit einem Lobbyisten zusammensitzt. Aber ich finde, ich habe ohnehin irgendwie ganz schlecht performt hier, was irgendwie Ryanair Roasting angeht.
Hau doch noch einen raus.
Jetzt hau ich euch noch mal raus. Also Nachtflüge in Berlin, ne?
Ja.
Also klar, der Menschenverstand. Du kriegst umsonst Wasser, ne?
Fantastisch.
Der Menschenverstand, der normale Menschenverstand sagt natürlich, dass wenn ein Flugzeug irgendwie im Endanflug ist und das dann um ein paar Sekunden irgendwie die Nachtflugbeschränkung oder das Nachtflugverbot jetzt nicht erreicht, ne? Oder andersrum, nicht noch vor dem Nachtflugverbot dann da landen würde, sondern ein paar Sekunden später, dass man das dann nochmal landen lässt. Da denke ich, sollte man hin, ne? Auch in Berlin. Allerdings gehört natürlich ja auch zur Wahrheit, und ihr sagt ja mal ganz, ganz oft, ne, dass das so oft vorkommt und bla 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 und dass das irgendwie nicht sein kann, dass ihr ja in Berlin ja aber auch schon in der Pufferzone seid, ne, wenn das passiert. Weil die letzte halbe Stunde ist ja Pufferzone. Und wenn ihr in die Pufferzone reinkommt und euch dann beschwert, dass ihr keine Pufferzone habt, dann finde ich das ein bisschen viel.
Du hast jetzt den Doppelpuffer.
Ich hätte gerne den Doppelpuffer. Nee, aber ernsthaft, finde ich ein bisschen komisch.
Also wir haben einfach das Problem, dass die Nachtflugregelung, und zwar vor allem in ihrer Praxis, vor allem in der Praxis, einfach einem Hauptstadtflughafen nicht würdig ist. Ja, vor allem einem Hauptstadtflughafen, der übrigens ja auch noch dem Bund zu, ich glaube, 26% und dann auch noch dem Land Berlin und Brandenburg gehört. Wo wir immer wieder sagen, da kann sich eigentlich auch keiner aus der Verantwortung stehlen. Eigentlich müssten die drei sich nochmal hinsetzen und überlegen, wie man das Problem löst.
Ja, Regierungsflüge haben ja kein Nachtflugverbot.
Die haben kein Nachtflugverbot. Postflüge übrigens auch nicht. Auch Relocation-Flüge.
Ich glaube, Postflüge gibt es gar nicht mehr.
Doch. Da siehst du im Flight.
Aber nicht innerdeutsch, okay.
Du hast es dann im Flight-Tracker. Kann man das manchmal ganz schön sehen. Und gleichzeitig haben wir haben heute schon über die Flugsicherung gesprochen. Ja? Und das ist einfach einer der Hauptgründe für die Delays. Ja. Übrigens bei den Passagiergastrechten führt das ja nicht zur Kompensationszahlung, wenn ATC nicht arbeitet. Aber beim Nachtflugverbot sorgt es halt am Ende dafür, dass wir häufig nicht landen können. Und da geht es um teilweise Sekunden, wirklich abstruse Fälle von Flügen, die dann am Ende, ne, über Hannover oder Leipzig, in der Regel bei uns dann Hannover, fliegen. Ja, das ist ein Thema, das schadet dem Gesamtstandort. Es geht nicht darum, jetzt da hinten nochmal eine Stunde rauszuholen. Ja. Wir haben ja auch ein gewisses Verständnis für die Anwohner. Aber es geht vor allem um die Praxis. Und klar, die Maximalforderung ist da, der Pufferpuffer, ja, der Doppelpuffer. Ich glaube, ich schreibe das in Zukunft mal so rein in ein Papier. Die 15 Minuten, die wir gerne für begründete Fälle hätten. Mhm. Ja, und die begründeten Fälle sind halt ATC und Schlechtwetter. Und wir haben wirklich kein Verständnis mehr, dass die Ausnahmegenehmigungen einfach generell nicht mehr gegeben werden. Und es gibt ja die große Diskussion, ne, wo ist das als geregelt? Planfeststellungsverfahren, da gab es die Beschlüsse, Volksentscheid etc. Das heißt, an den Text ranzukommen, ist sowieso extrem schwierig. Ja. Also geht es primär um die Praxis. Ja. Und ich bin noch immer wieder erstaunt, dass diese Ausnahmegenehmigungen, ja, man stellt da so einen Antrag bei der LUBB, dass die einfach nicht beschieden werden. Und die Gründe sind teilweise einfach auch dieses chaotische Wetterverhältnisse, wie wir sie in den letzten Monaten hatten, und das Problem ATC. Das heißt, das sind wirklich fremd verursachte Hinderungsgründe, für die wir übrigens viel Geld bezahlen, ja, also gerade wieder ATC. Und dann den Fliegern und vor allem auch den Passagieren das zuzumuten, wegen ein paar Minuten, ja, entweder umzudrehen am BER, dann wieder zu deboarden, oder wenn man reinfliegt, halt teilweise hatten wir die Fälle mit dem Durchstarten und Umdrehen dann nach Hannover.
Ja, das hilft ja fluglärmmäßig auch nicht, ne?
Das hilft Fluglärm. absolut. Nein. Stimmt.
Wenn du da mal den Kopf drüber machst, ne? Also ihr startet da quasi im Endflug durch, das macht ja ordentlich Lärm, also mehr Lärm, als wenn man landen würde. Ja. nachts, ne, nach dem Nachflugverbot. Und dann geht es nach Hannover, weil die haben kein Nachflugverbot.
Genau.
Ne? Da werden ja aber auch
für
Leute.
Für die neuen Maschinen, ne? Nicht, ja.
Also da stört man ja trotzdem Leute. Dann geht die Maschine ja wahrscheinlich, also für die Leute geht es ja mit dem Bus nach Berlin wahrscheinlich, ne? Müsst ihr auch organisieren, genau. Bezahlen und so weiter.
Schön 3 Stunden Bus.
Ja, schön, ja, macht Spaß. So, dann geht ja aber die Maschine, die braucht ihr ja morgens wieder in Berlin, ne? Also geht die ja wahrscheinlich dann in Hannover irgendwann zum Schlafen der Zeit dann raus und ist dann eine der ersten Maschinen, die dann hier zusätzlich morgens dann halt auch nochmal wieder in Berlin dann den Lärm verursacht.
Ja, es bringt ja auch die Arbeitszeiten der Crew durcheinander. Mhm. Ne? Das ist ja dann auch noch ein Thema.
Klar, die sind auch nicht zu Hause.
Ne? Jede Maschine wird ja bei uns auch über Nacht am BER, ich war selber draußen auf dem Rollfeld, gewartet etc. Das bringt diesen ganzen Rhythmus natürlich auch noch durcheinander. Mhm. Ja, und nochmal, es geht nicht darum, dass wir 1 Uhr nachts landen wollen, sondern es geht darum, wenn wir diese wirklich begründeten externen Gründe haben für die Verspätung, ja, dass wir da den zweiten Puffer haben, aber vor allem einen pragmatischen Ansatz, auch einer, der irgendwo in einer Realität stattfindet,
gibt's,
bei den Ausnahmegenehmigungen.
Gibt es da, also ihr fliegt ja überall in Europa, gibt es da andere Flughäfen, die sowas anders oder besser regeln? Also könnte man sagen, wir wollen, dass Berlin das jetzt, keine Ahnung, wie in Dublin macht oder so?
Also ich finde es schon auffällig, jetzt seit November bin ich da und immer wenn ich in Dublin bin, ist ganz klar der BER so die Ausfallerscheinung an der Stelle. Ja, also in anderen Flughäfen, wir haben auch andere Flughäfen in Deutschland, die Nachtflugverbote haben, da wird das mit einem Pragmatismus behandelt. Ja, da gibt es diese Ausnahmegenehmigung genau so, aber da weiß ich, hey, bei dem Schneesturm oder bei der ATC-Chaoslage darf ich trotzdem noch landen.
Also liegt es ja eigentlich nicht am Flughafen, ne?
Nein, sondern der Flughafen nicht.
Aber dann kann es doch eigentlich auch nicht an der Flugsicherung liegen.
Nein, die leidet selber drunter. Ja.
Ne, sondern dann ist es eigentlich eher die Landesluftfahrtbehörde.
Das ist die LUBB.
Und da ist ja, das ist Brandenburg, ne?
Das ist Brandenburg und Berlin ist ja eine gemeinsame Behörde. Mhm. Da ist der Appell einfach, dass die Politik, ja, wir brauchen da eine politische Weisung, ja, an der Stelle an die Behörde zu sagen, hey, wir sind hier der Hauptstadtflughafen, ja. Das kann doch so nicht weitergehen.
Aber woran liegt es? Arbeitet dann da nachts einfach keiner oder sitzt dann da keiner neben einem Fax oder so, um diesen Antrag dann zu bearbeiten? Oder sagen die dann einfach hardcore Nein?
Die Anträge werden bearbeitet, aber mit einem Nein.
Okay. Naja, so, also wenn ihr bei der obersten Landesluftfahrtbehörde in Berlin-Brandenburg arbeitet, denkt mal drüber nach, ne, was ihr da macht. Ist ein bisschen doof. Ja, wäre Ryan ja total glücklich.
Ich glaube, vor allem die Passagiere.
Und ja. Die Passagiere natürlich auch. Nee, wenn mir sowas passieren würde, fände ich schon irgendwie doof.
Also mir ist es persönlich auch noch nicht passiert. Ich habe einen Kollegen, der jetzt in Hannover landen musste, der hat das dann mal ein bisschen beschrieben. Mhm. Ja, ideal ist es nicht. Es belastet alle Infrastrukturen. Auch die DFS findet es, so wie ich das mitbekommen habe, jetzt auch nicht gerade so erfreulich. Wie das aktuell geregelt ist, da gibt es sicher einen besseren Weg, einen pragmatischen. Und natürlich, ich sag mal, wenn ich da als Staatsdiener in der Behörde sitze und ich habe die klare Anweisung, hier rigide durchziehen, dann ziehe ich das rigide durch. Ja? Man muss sich ja auch, das ist ja Teil meines Jobs, sich auch so ein bisschen mal in die Schuhe des anderen zu versetzen. Aber dementsprechend sagen wir brauchen von Woidke, von Wegner und am besten von Schnieder ein klares Commitment, eine klare politische Beinfreiheit. Mhm. Eine gewisse Beinfreiheit für die Behörde, tatsächlich am realen Case zu entscheiden.
So, und da hat er jetzt auch wirklich wieder nicht nur für Ryanair gesprochen, sondern ich weiß nur, auch die Eurowings ist hinterher, EasyJet ist hinterher, die Condor ist hinterher in Berlin. Alle die sozusagen auch mal irgendwie ein bisschen später manchmal kommen. Ja. Naja, mein Lieber, in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt ja doch schon eine ganze Langeweile quatschen, würde ich sagen, machen wir einen Deckel rauf, oder?
Deckel auf welche Kosten machen wir denn?
Du bist ganz der Politiker. Ich würde ganz gerne aufhören mit einem Gruß vom Alex. Der hat nämlich wieder einen KI-Song der Woche gemacht. Und zwar, wie hätte es anders sein können? Geht um Ryanair. Viel Spaß Ladies damit auf die Ohren. Welcome. Na, erkennst du es?
Sitze im Pub in Irland.
Du willst nach Frankfurt? Schön, dann hör mal zu. Ryanair fliegt an, da ist Sauru. Nur zwei Stündchen Fahrt durch uns Rückwald.
Hat mir Spaß gemacht, Marco. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir hätten auch über viele andere Themen sprechen können. Aber ich glaube, wir haben einige Themen jetzt besprochen, die der Ryanair, aber auch nicht nur der Ryanair hier in Deutschland irgendwie so ein bisschen gegen Strich gehen. Und vielleicht schaffen wir es ja hier irgendwie gemeinsam, Dinge zu ändern. Ja?
Absolut. Vielen Dank für die Einladung. Ganz ehrlich, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblicke geben. Und jetzt bin ich gespannt auf die Footloose-Version für Ryanair.
Doch irgendwie kommen wir an.
Ja, Leute,
den Koffer willst du mitnehmen.
Den ganzen Song und auch den Text natürlich wie immer mit Erlanders Plus, das ist unser Patreon auf erlanders.de in dem Artikel, den ich erstens hier unten verlinke und auf der anderen und den ihr auch ansonsten immer findet, indem ihr auf erlanders.de geht und da ist der Podcast auf der Startseite und der klickt darauf und da ist das dann. Und mit Erlanders Plus seht ihr das. Viel Spaß.
Wir sehen uns im Flugzeug.
Gibt's nicht, guter Mann, das machst du selbst und zwar online, wann du kannst. Vergiss du's, kostet's 50 Euro, klar. Die Strafe ist so sicher wie das Amen im Altar. Die Stewardess spricht Englisch, Polnisch, vielleicht Spanisch noch. Deutsch, ein Lächeln nochmal, dasselbe noch.
Du siehst, dass das scheiß Ding wieder runtergekommen ist, ne?
Ja, uns geht dein Licht auf.
So kann man es vielleicht ja auch betitulieren. Ich versuche jetzt trotzdem nochmal das wieder hochzumachen. Mann, ey.